Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die zentrale These des Essays, das der Politologe Francis Fukuyama 1992 veröffentlichte und von dem inzwischen im Wesentlichen der Titel in Erinnerung geblieben ist, also die zentrale These dieses Essays, das Ende der Geschichte, die kann man, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Sie besteht nämlich darin, dass er damals gedacht hat, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime werde die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft nun konkurrenzlos sein und sich weltweit durchsetzen. Dass es nicht so gekommen ist, das versucht Philipp Theer, Professor für die Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien und mehrfach ausgezeichneter Sachbuchautor, mit seinem neuen Buch zu erklären. Dieses Buch trägt den Titel »Das andere Ende der Geschichte«. Schönen guten Morgen, Herr Theer.
Ja, guten Morgen.
Fukuyama glaubte ja damals, Demokratie und Marktwirtschaft hätten nichts mehr zu befürchten, quasi. Glauben Sie inzwischen umgekehrt, gerade die liberale Demokratie hat heute viel mehr zu befürchten als noch zu Zeiten des Kalten Krieges?
Naja, da gibt es zwei Brüche. Also erstmal die große Krise 2008, 2009 und dann hier in Europa ja auch die Euro-Krise und dann eben 2016, ja, wo Rechtspopulisten sich durchgesetzt haben. Erst in Großbritannien mit dem Brexit und dann eben in den USA mit der Wahl von Donald Trump. Und in vielen anderen Ländern, Russland und so weiter, beziehungsweise auch China, muss man eben feststellen, Kapitalismus, das geht offensichtlich auch ohne Demokratie oder nur mit demokratischer Fassade. Wobei Fukuyama ja eigentlich eine völlig unbeschränkte freie Marktwirtschaft meinte. Also das war damals auch eine Wolte gegen die soziale Marktwirtschaft und im Grunde genommen gegen die gemäßigte Linke, also gegen die Demokraten in den USA.
Haben Sie das Wort Umbrüche benutzt? Sie beginnen ja in Ihrem Buch mit sozusagen der Geschichte der Entwicklung in den USA in den letzten Jahren und sagen doch aber selber, so überraschend war die Wahl Donald Trumps 2016 aus Ihrer Sicht nicht, wie für manche andere.
Ja, das hat mit der Krisenbewältigung zu tun. Also in den USA wurden 7 Millionen Immobilien versteigert. Also 7 Millionen Immobilieneigentümer haben entweder ihre Wohnung oder ihr Haus verloren infolge der Krise von 2009. Wenn man jetzt mal die Familienmitglieder und alle mitrechnet, dann war das wirklich ein erheblicher Teil der Bevölkerung. Und die Krise wurde zwar bewältigt oder wenn man so will auch gelöst, also anders als 1929, also das muss man ja durchaus anerkennen, was die Regierung Obama da geleistet hat. Aber das war gleichzeitig Wahlkampfmunition für Trump, der dann argumentieren konnte, ja hier ja, die wirtschaftsnahen Demokraten, es ist doch eine einzige Elite, das System und jetzt komme ich und tue was für die weißen Arbeiter. Also das war insofern auch Wahlkampfmunition, auch wenn man sozusagen bei der Krisenbewältigung selbst direkt jetzt ja erstmal sagen muss, naja, gerade noch gut gegangen, aber das hat Trump für sich ausgenutzt.
Ich glaube, jetzt haben wir schon 2-3 Mal Fukuyama erwähnt. Ihnen ist ja jemand anders viel wichtiger und den erwähnen Sie an mehreren Stellen in Ihrem Buch, den Soziologen Karl Polanyi. Der hat ein Buch mit dem Titel The Great Transformation 1944 veröffentlicht, also vor 75 Jahren. Warum sind Sie so überzeugt davon, dass man aus diesem Buch noch vieles lernen kann über das, was wir in den letzten ungefähr 20, 30 Jahren erlebt haben?
Dieses Buch ist insofern besonders interessant, weil wir jetzt ja 30 Jahre 1989 hatten. Und bald darauf, also nach den demokratischen Revolutionen, so ein halbes, dreiviertel Jahr später, begann ja dann die sogenannte Transformation, eigentlich auch so gedacht wie bei Fukuyama. Ja, dass das alles mal in Marktwirtschaft endet. Natürlich ist immer die Frage, welche Art von Marktwirtschaft? Und zweitens, liberale Demokratie. Und da gibt es eben eigentlich auch dieses Ende der Geschichte oder diese Enden der Geschichte. Und bei Polanyi ist es so, er benutzt auch den Begriff der Transformation, aber eben große Transformation. Und bei ihm ist es eigentlich eine Geschichte des, wie er das nennt, des globalen Laissez-faire-Kapitalismus. Das klingt jetzt ganz schön abstrakt, aber im Grunde genommen, ja, also eine Geschichte der Industrialisierung Großbritanniens, ja, als Vorreiter, dann auch anderer Länder. Und dann eigentlich der Welthandelsbeziehungen und des Freihandels. Und die These von Polanyi ist, dass das immer mehr Menschen trotz materieller Fortschritte verunsichert, entwurzelt hat, also dass sehr viele Menschen darunter gelitten auch haben, und dass das dann Gegenbewegungen auslöst hin zu sozialem Schutz. Social Protection heißt das im Original. Und nun ja, mit so Schutzbewegungen, also diesem Versuch, das dann politisch aufzufangen, haben wir es ja eigentlich jetzt auch zu tun. Und dann ist immer so die Frage, in welche Richtung geht das? Polanyi stammte eigentlich aus Ungarn, war dann in Österreich tätig, musste ins Exil gehen also autoritäre Systeme und Faschismus. Das hat er quasi miterlebt als Gegenreaktion. Gehofft hat er auf sowas wie demokratischen Sozialismus. Und naja, und zwischendrin ist ein weites Feld und das macht ihn eben interessant, ihn heute zu lesen.
Gab es eigentlich Anfang der 90er Jahre, ich erwähne jetzt diesen einen Autor mit dem Ende der Geschichte nicht, darauf will ich gar nicht hinaus, aber gab es Anfang der 90er Jahre auch Fenster, die sich geöffnet hatten, die eine völlig andere Entwicklung zugelassen hätten?
Also damals war ja häufig das Motto, dass irgendwas alternativlos sei. There is no alternative, frei nach Maggie Thatcher. Und so wurden ja auch in Deutschland lang genug Reformen, ja, wie kann man sagen, ja nicht argumentiert, ja, sondern eigentlich verkauft oder auch durchgedrückt. Und eigentlich kann man bei jeder Periode, bei jeder Wende, ich meine jetzt nicht 1989, sondern danach, ja, bei den vielen Wenden, kann man eigentlich immer argumentieren, dass es sehr wohl Alternativen gab. Und man kann das quasi aus historischen Debatten und auch Dokumenten, kann man das ja auch herausfiltern. Also alternativlos ist es nie. Es sind immer Entscheidungen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Also Beispiel Deutschland, die Entscheidung, möglichst rasch zu privatisieren, alles zu verkaufen, Treuhandgesellschaft, hatte natürlich ihre Hintergründe und so weiter und waren in manchen auch sinnvoll, für Kleinbetriebe alles Mögliche. Aber da zum Beispiel kann man fragen, ja, wenn man vergleichend arbeitet, wie ich das tue, ob das denn in Deutschland der einzige Weg war. Also ich war übrigens damals noch in Deutschland tätig, an der FU. Also ob das auch sozusagen aus der Nähe betrachtet. Aber also da zum Beispiel kann man argumentieren, na gut, wie hat es die Tschechoslowakei gemacht, wie hat es Polen gemacht? Und dann stellt man fest, der Privatisierungskurs dort war ein anderer, also teils langsamer, bedächtiger, teils aber auch viel mehr im Sinne der Menschen, also beispielsweise bei der Privatisierung von Wohnungen, also die Mieter sehr günstiger werden konnten und so sich ein kleines Vermögen aufbauen konnten. Also auf jeden Fall, man kann so für jeden einzelnen Schritt, ob nun für eine Rentenreform, für eine Arbeitsmarktreform, für die Privatisierung, also für jeden einzelnen Schritt kann man eigentlich immer wieder festhalten, natürlich gab es Alternativen.
Aber das Interessante ist doch, wo Sie jetzt gerade die Tschechoslowakei oder heute Tschechien und die Slowakei und Polen erwähnt haben, dass aber die politischen Folgen heute ja gar nicht so viel anders sind. Ich meine, eine Partei wie die PiS in Polen ist ja auch eine rechtspopulistische Partei, die da wesentlich erfolgreicher ist als die AfD bei uns. Also diese politischen Verwerfungen, um die es ja ganz stark in Ihrem Buch geht, die heute die Folgen dieser Entwicklung sind der letzten 30 Jahre, die wurden dort ja auch nicht verhindert.
Stimmt. Also alles in allem liegt ja nun auch die Ähnlichkeit darin, dass in all diesen Ländern doch letztlich ein, ja, kann man sagen, radikaler Reformkurs gefahren wurde. Und insofern ist es in der Tat so, dass man jetzt sozusagen nicht unbedingt immer die gleichen, aber vergleichbare politische Folgen hat. Ja, das ist sicher so. Und insofern kann man, wenn man Deutschland in diesem Kontext betrachtet, ja, kommt man, glaube ich, auch auf andere Schlüsse, als wenn man jetzt immer von Westdeutschland aus jetzt beispielsweise auf die Sachsen zeigt und die beschuldigt quasi fast schon, was die denn jetzt dort wählen. Also in diesem postkommunistischen, ostmitteleuropäischen Kontext ist das gar nicht so außergewöhnlich. Was im Übrigen kein Trost ist, das macht es ja nicht besser. Aber man kann es vielleicht ein bisschen besser verstehen.
Historiker mögen das nicht, aber bei Ihnen traue ich mich, weil Sie in Ihrem Buch einen für mich relativ entscheidenden Satz noch gegen Ende dieses Buches fallen lassen, nämlich kurz mit Ihnen in die Zukunft blicken. Sie sagen in Ihrem Buch auch, der Rechtspopulismus und vor allem seine Haltung zum Klimawandel sei vor allen Dingen eins, nämlich verlorene Zeit. Das ist gerade beim Klimawandel einerseits sehr unschön, aber gehen Sie andererseits davon aus, dass uns auch diese Periode, die Periode des Rechtspopulismus in vielen westlichen Ländern bald wieder hinter uns liegen wird?
Das weiß man nicht. Also meine Beobachtung ist auf jeden Fall gerade bezogen auf die USA, dass das einfach nur lähmt. Also ich war dort jetzt eben ein Jahr wieder mal berufstätig, wie früher schon, und es lähmt. Ja, da wird ja nur noch über irgendwelchen Unsinn geredet, über irgendwelche Tweets, und über Sachpolitik geht es eigentlich nur noch selten. Jetzt in Bezug auf Klimawandel, ja, ich glaube, dass das dort verlorene Zeit ist. Da könnte man so viel machen, auch simple Dinge. Zum Beispiel in den USA, das kann man einfach Heizung modernisieren, dass man nicht so wie früher im Ostblock durch das Fenster die Heizung reguliert, durch Fenster öffnen. Also es gibt viele Dinge, die man machen kann. Und man spricht aber eigentlich immer nur, wie gesagt, über diese Tweets und andere Verlautbarungen, die eigentlich dann bei näherer Betrachtung gar nicht so haltbar sind. Das andere ist, dass natürlich ganz grundsätzlich sachbezogene Politik eigentlich in Frage gestellt wird. Wobei sich natürlich auch die an die Nase fassen müssen, die eigentlich sachbezogene Politik vertreten. Ja, warum das scheinbar immer schwerer vermittelbar ist. Es hat natürlich immer zwei Seiten. Ja, und nur mit dem Finger auf Rechtspopulisten zu zeigen, führt dann im Zweifelsfall auch nicht sehr weit. Aber auf jeden Fall, das grundsätzliche Problem ist in der Tat, wenn man diesen Begriff aufnimmt, die große Transformation, vielleicht steht das eben auch in puncto Klima und Ökologie bevor. Und ich fürchte, wir sind schlecht gerüstet dafür, in politischer Hinsicht.
Die andere Seite der Geschichte heißt das Buch des Historikers Philipp Theer. Das Buch ist in der Edition Surkamp erschienen. Herr Theer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.